Also Teil 3, Christsein und Sexualität. Warum haben wir darüber eine Predigtreihe? Ja, es ist ein spannendes Thema. Nicht umsonst heißt es ja überall in der medialen Welt Sex sells, weil es uns doch in irgendeiner Weise irgendwie anspricht, vielleicht manchmal auch abstößt. Aber es hat mit uns allen zu tun, weil Gott uns eben auch ja mit unserer Sexualität geschaffen hat. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sehen wir einen Trend, ja, wo uns manchmal vielleicht auch ein bisschen übel wird, eine sexualisierte Gesellschaft. Und das geht bis hinein in die Jüngsten, in die Kleinsten. Was da schon für Videos im Umlauf sind auf dem Schulhof, das will ich lieber alles gar nicht immer unbedingt wissen. Aber ja, in unserer Gesellschaft fehlt häufig Orientierung, fehlen Werte. Es gibt fast keine Tabus mehr. Und ich glaube, dass wir als Christen auch gerade in dem Bereich aufgerufen sind, auch hier ein Licht zu sein. Auch hier zu sagen, ja, wir haben Werte. Wir haben eine Orientierung, nämlich hier im Wort Gottes. Und das ist so kostbar, dass wir uns nicht selber zum Maßstab machen als Mensch, sondern dass wir wissen, wir haben einen gnädigen, liebevollen Schöpfer, der uns gemacht hat und der weiß, wie Leben gelingt, auch im Bereich von Sexualität. Ich möchte gerne an das anknüpfen, was Bendix in der ersten Predigt uns hier, finde ich, auch sehr klar vor Augen gemalt hat, dass nämlich Sexualität, ausgelebte Sexualität, Sex, gut gesagt, kurz gesagt, dass es einen Rahmen, einen Schutzraum braucht. Und danke, Mary. Und warum braucht gerade dieser Bereich so einen ganz besonderen Schutzraum? Weil Sex bedeutet maximale Intimität. Wir geben uns als Mann und Frau so tief hin, bis ins Körperliche hinein, gibt es keine größere Nähe, als die wir aufbauen. Und wir wissen, das betrifft nicht nur unseren Körper, sondern unser ganzer Mensch ist da mitbeteiligt an dieser intimen Situation im Sex. Und daraus resultiert eine maximale Verletzlichkeit. Jeder weiß, wenn Sex gegen den Willen und nicht im Einvernehmen der beiden Partner geschieht, dann gibt es Verletzungen, die man manchmal fast ein ganzes Leben lang nicht los wird. Wir machen uns verletzlich im Sex. Vielleicht verdrängen wir manchmal diesen Faktor, aber er ist da. Und deshalb braucht Sex auch maximale Verbindlichkeit. Braucht es, dass wir auch Verantwortung übernehmen. Nicht nur für die eigenen Gefühle, sondern auch für die Gefühle des anderen. Bis hin, das wisst ihr alle, dass aus dem Sex heraus ja auch Kinder entstehen. Und was ist das für eine Verantwortung, die damit einhergeht? Sex braucht also einen Schutzraum und Gott hat diesen Schutzraum in der Ehe für uns bestimmt. Andersherum gesagt, um es mal ganz deutlich gleich vorneweg zu sagen, Gott möchte, dass Sex nur innerhalb dieses Schutzraumes der Ehe stattfindet. Ich weiß, dass das eine totale Provokation ist, vielleicht wenn jemand heute hier das erste Mal ist und denkt, wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht richtig, aber von der Bibel her ist das ganz klar, vom Alten und vom Neuen Testament. Auch Jesus hat das ganz klar benannt, auch in den Briefen finden wir das. Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen wollen, dann kommen wir da nicht drum herum, dass das Wort Gottes uns für diesen Lebensbereich Sex, die Ehe, vor Augen führt, als den einen großen Schutzraum, wo Gott seinen Segen verheißen hat. Im Neuen Testament gibt's dafür ein sehr krasses Wort. Und das heißt Unzucht. Wenn du denkst, ach du Schande, das wird ja immer schlimmer. Unzucht, ich meine dieses Wort, ich weiß nicht, ob du das mal in deinem Vokabular schon mal verwendet hast. Ich glaube, das passt nicht mehr so ganz in unsere Welt, aber dieser griechische Ausdruck porneia lässt sich einfach so am besten übersetzen. Unzucht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort Unzucht hörst. Ich glaube, dass jemand ganz besonders gut zuhört bei diesem Wort. Und das ist hier unser Special Guest heute. Das ist nämlich Mr. Moral. Der liebt das, wenn solche Töne erklingen. Und Mr. Moral zeichnet sie dadurch aus, sein Motto ist, alles, was Spaß macht, ist verboten. Und wenn jemand anders Spaß hat, dann kommt der Zeigefinger und die Mundwinkel gehen nach unten. Mr. Moral, der lebt auch in uns, aber der lebt auch in den Gemeinden. Und der ist ganz schön häufig ein Spielverderber und macht auch vieles von dem, ja, was Gott für uns hat, auch vielen von uns immer wieder madig. Aber ist Gott wie Mr. Moral so ein Griesgram? Nein, ich hoffe, dass wenn du mit Gott lebst, dass du ihn nicht mit Mr. Moral gleichsetzen würdest. Warum? Weil Gott ein Gott des Lebens ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben in Fülle. Und damit meint er nicht nur ein langes Leben, irgendwie überleben, irgendwie komme ich durch. Nein, die Lebensqualität Gottes ist das, wonach wir uns alle in der Tiefe eigentlich wirklich sehnen. Denn wie heißt es, die Frucht des Geistes ist zuerst Liebe. Und zwar bedingungslose, tiefe, erfüllende Liebe. Die zweite Frucht des Geistes ist Freude. Gott ist ein Gott der Freude. Er hat die Freude gemacht. Und wenn wir Spaß haben, dann ist das letztendlich auch etwas, wozu Gott uns fähig gemacht hat. Gott ist ein Gott des Lebens, der Liebe und der Freude. Und natürlich will er, dass wir auch Spaß haben in unserem Leben. Aber er hat auch klar formuliert, in welchem Rahmen ja unser Leben so gelebt wird, dass diese Liebe und diese Freude wirklich in der Tiefe sich Bahn bricht, in der Tiefe unseres Wesens, unserer Tiefe unserer Herzen und letztendlich auch in der ganzen Breite unseres Lebens. Wir wollen jetzt einen Text zusammen anschauen, da geht es nämlich um diese Unzucht, gegen die der Apostel Paulus auch schon damals zu Felde zog, nämlich in der Gemeinde in Korinth. Da ging auch so einiges drunter und drüber. Und da hat Paulus auch deutliche Worte gefunden. Im 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beide vernichten. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt. Er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr? Denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Amen. Was ist hier gemeint? Worum geht es? Paulus startet hier mit einer Regel, einer Lebensregel. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Und da wird jemand anders ganz aufmerksam. Das ist ja eine coole Lebensregel. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Da stehen ja tolle Sachen in der Bibel drin. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Oh, die goldene Sonnenbrille ist leider weg, aber die sieht auch gut aus. Nicht alles nützt mir. Mr. Egal sagt, ach, ist doch egal, Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich habe einen Vorteil davon. Ja, so funktioniert die Welt zu großen Teilen, leider. Deswegen haben wir ja so viel Leid, weil Mr. Egal ist nicht so harmlos, wie er tut. Das ist nämlich ein blanker Egoist, der guckt, Hauptsache mir geht's gut und ich komme hier irgendwie weiter und voran. Ganz ehrlich, wenn du dieses Wort gehört hast, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Ich habe mich selbst ertappt, als ich das gelesen habe, dass ich überlegt habe, ja, ich muss also gucken, was nützt mir. Das war nur so ein kleiner Moment, aber was meint Paulus hier? Da hat er uns mal wieder einen Spiegel vor die Nase gehalten, meint, nein, was nützt meiner Beziehung zu Gott? Das ist das, was mir letztendlich nützt. Wenn ich zuerst schaue, dient das, was ich denke, dient das, was ich spreche, dient das, was ich mir ersehne, dient das, was ich tue, letztendlich meiner Beziehung zu Gott, denn nur das dient letztendlich mir. Und das finde ich einen wundervollen Gedanken. Wenn wir bei uns in unseren Köpfen, unseren Herzen wirklich diese kleine Frage immer wieder einbauen, auch in unserem Alltag, das, was ich jetzt mache, so wie ich mit dem anderen umgehe, das, was sich da gerade abspielt in meinem Herzen, in meinem Wollen, dient das letztendlich meiner Beziehung zu Gott? Weil nur dann dient es letztendlich mir, nützt es mir. Letztendlich kommt es auf die Frage an, wem vertraue ich? Vertraue ich mir selber in der Tiefe, dass ich schon weiß, was am besten ist für mich? Und oder vertraue ich Gott? In dem Vertrauen, dass er mich gemacht hat, dass er mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Dass er ganz genau weiß, wie ich funktioniere. Unsere Nichte, wenn die was nicht machen wollte, dann hat die immer früher gesagt, nee, so funktioniere ich nicht. Was solltest du denn so sagen? Okay, nee, sie sagt, so funktioniere ich nicht. Aber Gott weiß genau, wie du funktionierst. Nämlich nach seinem Plan, wie du am besten funktionieren kannst. Das weiß Gott. Wir denken immer, wir wüssten das viel besser. Aber Gott ist ja unser Hersteller. Gott hat uns ja gemacht mit jedem kleinsten Detail. Und Gott weiß, ja, was uns am allerbesten tut, wie unsere Maschinerie geölt werden kann, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes, wie wir ausgerichtet werden können in ja unserer ganzen Fahrtrichtung, nämlich durch sein Wort. Und Mr. Egal kommt sehr schnell und sagt, ach, im Bereich Sex gilt das doch aber nicht. Das ist doch von vorgestern, was da in der Bibel steht. Das hat doch mit meinem Leben heute nichts zu tun. Natürlich gucke ich, dass mein Sexleben sich auch im Einvernehmen mit dem anderen gestaltet. Aber dann habe ich doch alle Freiheit. Wer soll mir da reinreden? Das ist Gott doch egal. Die Frage ist, wem vertraue ich? Vertraue ich mir selber oder vertraue ich Gott? Dass Gott eben nicht so ein sauertöpfischer Mr. Moral ist. Paulus kämpft ja auch dann als zweites gegen die Auffassung, dass Sex doch, ach, ist doch nur der Körper, ist doch bloß Sex. Dazu schreibt er in Vers 13, die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beide vernichten. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Hier gibt es offensichtlich in Korinth die Auffassung, ach, Sex ist doch genau wie das Essen. Das spielt doch gar keine Rolle für mein geistliches Leben. Das betrifft doch nur mein Körper. Und Mr. Egal sagt, ja, das stimmt, das ist doch wieso, das ist doch nur mein Körper, das hat doch mit meinem geistlichen Leben überhaupt gar nichts zu tun. Das kann ich trennen, das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Aber Gottes Wort sagt uns etwas komplett anderes, sagt, nein, unser sexuelles Leben oder Ausleben hat sehr wohl etwas mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Und dafür spricht nicht nur das Wort Gottes, sondern auch meine und vielleicht auch eure Jahre oder jahrzehntelange Erfahrung. So oft habe ich gesehen, wenn jemand angefangen hat, eine Beziehung zu leben, eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe, meistens hat es gar nicht so lange gedauert, bis diese Person weniger kam in die Gemeinde, dann vielleicht ziemlich weggeblieben ist. Und manchmal, wenn ich sie nach Jahren wieder getroffen habe, ja, so Jesus, ja, irgendwie glaube ich noch so. Aber diese Intimität mit Gott, diese Liebe, dieses ungebrochene Vertrauen, es war dahin. Ich habe das wirklich so häufig gesehen. Mehrere von euch könnten das bestätigen. Es ist leider eine traurige Wahrheit. Und Paulus bestätigt uns das hier ganz klar im Wort Gottes. Vers 17. Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Wir können das nicht trennen. Wir sind von Gott so geschaffen. Körper, Seele, Geist, wir sind eine Einheit und die eine Ebene beeinflusst immer die andere. Also will Gott, dass wir ja auch im sexuellen Bereich Jesus verherrlichen, Jesus verkörpern. Wir sind eins, Körper, Seele, Geist und in all diesen Bereichen sollen wir Gott die Ehre geben, sollen wir nach den Maßstäben Gottes leben. Gott weiß, wie wir funktionieren. Gott weiß, ja, wie sozusagen unser Menschsein gelingt, nämlich in der Harmonie von Körper, Seele, Geist und nicht, dass wir unser Sexleben abspalten und denken, ach, das hat doch mit meiner Beziehung zu Gott gar nichts zu tun. Dieser tiefen, ganzheitlichen, verbindlichen Liebesbeziehung, diese Einheit, die Jesus gewählt hat, als er für uns gestorben ist am Kreuz, als er siegreich auferstanden ist, als er den Heiligen Geist ausgegossen hat in dein Innerstes, damit er dich ganz erfüllt und ganz bestimmt. Diese tiefe Liebes-Vertrauensbeziehung, diese treue Beziehung, die möchte Gott, dass sie sich auch zwischen uns abbilden, nämlich in der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und dass der tiefste Ausdruck dieser Einheit, dieser Hingabe einander, dieser Liebe und treues Beziehung, das ist die sexuelle Vereinigung. Dafür hat die Bibel auch einen Fachausdruck, der ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen bei uns. Die nennt das ein Fleisch sein oder ein Fleisch werden, weil das Zusammenschlafen eben mehr ist als nur Sex, möchte Gott, dass diese Sexualität, dieses Ein-Fleisch-Werden, dass das in dem Schutzraum der Ehe geschieht. Und dieses Ein-Fleisch-Sein, da spielt Paulus auf ein Zitat aus der Schöpfungsgeschichte an, 1. Mose 2, 24. Da heißt es nämlich, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Und sie werden ein Fleisch. Hier haben wir diese drei Aspekte. Diesem ein Fleisch sein oder ein Fleisch werden, gehen nämlich diese beiden anderen Aspekte voraus. Nämlich die soziale Vereinigung von Mann und Frau in der Ehe. Das ist damit gemeint, dass der Mann Vater und Mutter, das heißt seine alte soziale Bindung, aufgibt und eine neue offizielle, auch juristisch offizielle Bindung eingeht mit seiner Frau. Stichwort Verantwortung. Der zweite Bereich er wird seiner Frau anhangen. Die beiden werden einander anhängen. Das heißt, der eine lässt den anderen nicht einfach hängen, wenn es mal schwierig wird, sondern es ist auch eine seelische, eine geistliche Verbindung, die Gott da schenkt in der Ehe, weil wir eben ganzheitlich sind. Und ja, hier wieder dieses Ein-Fleisch-Sein. Sie werden ein Fleisch sein. Und das Wunderbare ist, wie Gott sich das gedacht hat. In der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte steht es ja auch, dass aus Adam, das ist hebräisch Mensch, der erste Mensch sozusagen, wurde ihm ein Teil entnommen und daraus entstand Eva, sein Gegenüber. Und in der sexuellen Vereinigung sozusagen, wo auch die Körper wieder zusammenfinden, geschieht wieder dieses Zusammenkommen, dieses Ursprüngliche. Ich finde das einen ganz tiefen Gedanken. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und in der sexuellen Vereinigung kommen dieses Getrenntsein sozusagen wieder zusammen. Gott hat Mann und Frau bewusst unterschiedlich gestaltet, gemacht. Und das sieht man bis ins Körperliche hinein, dass beim Sex sozusagen da wieder eine Einheit draus wird. Bis hinein dazu, dass sich das Erbgut vereinigen kann. Und was entsteht daraus? Neues Leben. Das ist der Schöpfungsplan Gottes. Das ist die Tiefendimension, die hinter diesem Thema steht. Es ist eben nicht nur bloß Lust. Ist es auch. Aber dieser tiefe Liebes- und Schöpfungsplan Gottes. Und darum will er, dass ja, das Sex für ihn ist auch, ich will sagen, in gewisser Weise etwas Heiliges, weil es auch zu ihm gehört. Wenn wir mit Jesus leben, dann ist auch dieser Bereich, sollte er heilig sein. Das heißt nicht, dass wir uns irgendwie in irgendeiner Weise jetzt, sagen wir als Ehepaar, in irgendeiner Weise jetzt ständig gucken, ist diese Praktik jetzt heilig oder ich weiß nicht was. Gott ist nicht Mr. Moral. Aber dieser Schutzraum der Ehe, das ist Gott sehr ernst. Den hat er für ja, unser Sexleben sozusagen um unsretwillen geschaffen. Was heißt das nun konkret? Ich habe jetzt hier nicht die Zeit, noch weiter auf die Ehe einzugehen. Das wird Christoph nächsten Sonntag noch tun. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, mir war das so wichtig, dieses Grundlegende heute noch mal zu bringen. Und er wird noch mal etwas sagen zu Ehe nächsten Sonntag. Und ich möchte noch etwas sagen zum Single-Dasein. Ihr wisst ja alle, ich bin Single seit vielen, vielen Jahren. Und ja, auch in unserer Gemeinde spiegelt sich etwas davon wider, dass wir eine ziemliche Single-Gesellschaft sind und immer mehr werden. Ich glaube, ein Drittel der Haushalte so einer Stadt wie Hamburg sind mittlerweile Single-Hauskreise. Und wie bitte? Was habe ich gesagt? Hauskreise. Oh, das ist prophetisch. Das wäre schön. Haushalte, genau, danke. Und ja, viele auch hier in unserer Gemeinde sind Singles. Ich weiß sogar, ihr Anni, die heute aufgenommen wird, das hat dich so angezogen, auch als Single oder ich sag mal noch Single, dass du dachtest, ja, es gibt Gemeinden, da gibt's fast nur Familien und wir sind eine Gemeinde, wo es eben viele Singles gibt. Und deswegen gehört dieses Thema auch hier mit in diese Predigtreihe. Und es kann sein, dass du ein glücklicher Single bist, dass du sagst, ach, mir geht's gut und wenn ich sehe, was für Probleme die anderen alle haben mit dem Ehepartner und mit den Kindern und dies und jenes, mir geht es gut und ich genieße die Vorteile und die Vorrechte, die ich als Single habe. Da beschwört sich keiner, wenn die Socken auf dem Frühstückstisch liegen und der Müll schon überquillt und so weiter, die Zahnpasta wieder nicht zugedreht ist der Deckel und diese schönen Alltagssorgen, die habe ich alle nicht. Ich kann nach meiner Fasson mein Leben gestalten. Aber ich glaube, dass wirklich viele Singles auch sehr darunter leiden, dass sie keinen Partner haben, dass sie keinen Ehepartner haben. Warum? Weil Gott uns ja so geschaffen hat. Er hat uns ja darauf geschaffen, mit dieser Sehnsucht sozusagen in diese Einheit zurückzufinden von Mann und Frau. Das ist ja etwas, was er in uns hineingelegt hat oder auch diesen sexuellen Trieb. Ich meine, Gott ist ja schlau, nicht? Wenn das keinen Spaß machen würde, Sex, dann wären wir schon alle ausgestorben. Aber Gott wusste das und deswegen hat er das auch mit Lust und Freude und Liebe verbunden. Und viele Singles leiden da sehr drunter, dass sie das Gefühl haben, ich bin doch nur halb. Ich sehne mich so sehr nach dieser Ergänzung eines Ehepartners. Ja, als christlicher Single hast du dann, wenn du wirklich mit Jesus lebst und wenn die Bibel auch für dich eine Autorität ist für deinen Lebensstil, dann, ich will nicht sagen, bist du angeschmiert. Auf den ersten Blick könnte man das so denken. Dann hast du nämlich zwei Probleme. Erstens, du hast keinen Partner, keinen Ehepartner. Und zweitens, du sollst keinen Sex haben. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, auch sonst sich zu vergnügen und zu verbinden, also das Vorgegebene mit dem Nützlichen zu verbinden, sozusagen. Ja, so leben viele. Aber wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, dann hast du ein ernstes Problem. Ja, wie gehst du mit dieser Spannung um? Gerade auch, weil die Gesellschaft komplett etwas anderes lebt und dir vorlebt. Und wenn du nicht christliche Freunde hast und du denen das erzählst, wie du lebst oder leben willst, dann fassen die sich an den Kopf und denken, du bist echt direkt aus dem Mittelalter importiert. Wir haben es nicht leicht als christliche Singles, weil unsere Gesellschaft uns gerade nicht unterstützt, uns gerade nicht bestärkt. Es lohnt sich zu warten, bis du heiratest. Es lohnt sich, enthaltsam zu leben und Gott mehr zu vertrauen als dir und deinen Gefühlen und Sehnsüchten. Bei mir war das so, jetzt wird's spannend. Also ich habe mich ja mit 28 bekehrt und ich bin ja so in den Nach-60ern aufgewachsen und so ein bisschen in der linksalternativen Szene und da war das ganz normal, dass man einen Freund hatte und dann eben den nächsten Freund, wenn das nicht klappte oder manchmal auch zwei parallel. Und bei mir war das auch so. Ich dachte, das sei ganz normal. Und unsere ältere Schwester, die hat uns das sehr eindrücklich vorgelebt. Und unsere Mutter, die kommt ja aus Lateinamerika und die fand das also, glaube ich, ziemlich schrecklich. Und dann hat sie sich mal unsere ältere Schwester vorgeknöpft, so ans Bett gesetzt und so ein Gespräch von Mutter zu Tochter. Sag mal, musst du denn gleich mit jedem schlafen? Und sie ganz frei, nee, nicht mit jedem, aber mit jedem, der mir gefällt. Das war nicht das, was sie gerade hören wollte. Aber das hat auch mich geprägt. Ich dachte, ja, if it's fun, go for it. Und dann bekehrte ich mich mit 28 und dann kriegte ich so mit, oh, hier läuft das irgendwie anders. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde, dass nicht Mr. Moral gleich bei mir um die Ecke bog, sondern ich habe das erstmal von den anderen Christen gehört, dass sie das anders leben. Und ich fand das total abstrus. Ich konnte da gar nicht hindenken. Was, das meinen die im Ernst? Was soll das denn? Verstehe ich überhaupt nicht. Aber dann hat der Heilige Geist angefangen, mir das zu verklickern. Und dafür bin ich bis heute dankbar, dass ich nicht irgendwie jetzt durch Mr. Moral so geknechtet wurde, sondern ich glaube, es ist wirklich in der Tiefe eine Frage der Offenbarung. Es muss Gott dir offenbaren, dass das das Beste ist, was er für dich hat. Wenn du eben nicht heute hier, morgen da, sondern wenn du ihm vertraust, dass seine Gebote sind letztendlich Wege hinein ins Leben und in die Lebensfreude, ein gelingendes Leben. Und ihr wollt natürlich wissen, wie das dann weiterging. Also ich habe dann erstmal diese eine Beziehung, die ich damals hatte, das war sogar mit einem verheirateten Mann, und ich fühlte mich die ganze Zeit schon richtig unwohl in dieser Beziehung. Das war so eine lockere Geschichte, aber da spürte ich schon, dass irgendwie, er meinte, kein Problem, wir leben das so offen. Aber da habe ich schon gemerkt, nein, das stimmt nicht. Und ich habe dann, wie gesagt, diese Beziehung beendet und habe dann wirklich das anders gelebt, bis auf einen Ausrutscher, mal im Urlaub, das war aber noch ganz in der Anfangszeit und seitdem lebe ich wirklich nach Gottes Maßstäben. Und ich bin so dankbar, weil das hat Frieden gebracht in mein Herz. Sonst ständig, wenn ich irgendwo hinkam, so was geht hier und irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn ein Mann, dann möchte ich einen haben, der Christ ist, der Jesus genauso von ganzem Herzen liebt wie ich und mit dem ich meine Berufung zusammenleben kann. Das waren für mich meine Maßstäbe. Dieser Mann, wie ihr seht, der ist nicht aufgetaucht. Aber viele sagen, ja, du bist doch sowieso mit Jesus verheiratet. Und das, und damit möchte ich jetzt schließen, das ist das Entscheidende in allem, was wir leben. Und das betrifft jetzt nicht nur die Singles, sondern immer. Es geht letztendlich immer, vertraue ich Gott? Ist Jesus meine Nummer eins? Und all diese Sehnsüchte, all das, was wir uns wünschen, ja, das möchte Gott, dass wir es in der Tiefe ausleben und sieht, glücklichste Ehebeziehung kann niemals so tief sein und so erfüllend sein wie unsere Beziehung zu Gott, weil wir ein Geist sind mit ihm, weil er in uns wohnt. Jesus hat in dir Wohnung genommen und tiefere Liebeseinheit und Liebesbeziehung als mit unserem Schöpfer und Erlöser, tiefere Erfüllung finden wir nirgends, auch nicht in der Ehe, als in dieser Beziehung, dieser Liebes- und Treuesbeziehung zu Jesus. Und dazu möchte ich alle Singles einladen, auch heute, wenn du etwas anderes gelebt hast bisher, wage doch diesen Schritt, kehr um, bitte Gott um Vergebung, weil es nicht nur ein Ausrutscher, sondern vor Gott, um es nochmal zu sagen, es ist wirklich Sünde, anders zu leben. Wir brauchen da Vergebung und Umkehr. Bitte Jesus um Vergebung und lade den Heiligen Geist ein, dass er zu dir sprechen darf, dass er dir das offenbaren darf. Ja, wie Gott sich dein Leben vorstellt. Gott möchte, dass wir in dieser kindlichen, tiefen Vertrauensbeziehung ja alle Sehnsüchte, Ängste, alles an ihm abgeben und einen Weg mit ihm beschreiten, der immer fester, klarer, heller, schöner wird. Weil wir sehen, auch als Single, mir fehlt nichts, wenn ich in Jesus bin. Er kann diese innere Leere ausfüllen. Und jetzt noch ganz kurz 5 Tipps, die deute ich nur an. Stärke deine Beziehung zu Gott, das habe ich gesagt. Zweitens, stärke deinen Selbstwert. Sieh dich nicht als halber Mensch, nur weil du Singles bist, sondern du bist einzigartig von Gott gemacht. Schau, ja, dass du immer wieder guckst, dass du dir Gutes sagst, dass du dir Wahrheit sagst, dass du siehst, wie einzigartig du bist. Sei dankbar für das, was du hast. Schau nicht immer auf das, was die anderen haben. Weil viele Ehepaare zum Beispiel schauen auf die Singles. Oh Mann, du, so viel Zeit hast du. Wir gucken immer auf das, was wir nicht haben. Lerne wirklich Gott zu danken für das, was du hast. Lebe in verbindlichen Beziehungen. Das ist so wichtig, dass du ja einen Austauschpartner hast. Vielleicht eine Zweierschaft mit einem Freund, Freundin, dass du einfach guckst, ja, dass du wirklich in guten, verbindlichen Beziehungen lebst. Und als letztes, nutze diese Freiräume, die du als Single hast, so wie ich das zum Beispiel auch mache, um wirklich für Gott zu leben, um diese Zeit auch zu nutzen, um wirklich auch anderen zu dienen. Und das ist Erfüllung, das ist tiefe Erfüllung, wenn du weißt, ich bin in Gott und ich bin in dem Plan, den Gott für mein Leben hat. Und so möchte ich uns alle einladen, ob wir nun verheiratet sind oder verwitwet oder geschieden oder Singles oder verlobt. Letztendlich, ja, geht es darum, dass wir uns Gott immer tiefer hingeben, dass wir aus seiner Gnade leben und in der Kraft seines Heiligen Geistes, ja, genau das leben, was er für uns bereitet hat. Und er ist gut und er liebt dich und er möchte, dass sein Leben gelingt und es wird gelingen, wenn du lernst, wenn ich lerne, ihm immer weiter und tiefer zu vertrauen. Amen.